NDR Info. Echo des Tages.
Und das sind die Themen in der nächsten halben Stunde. Kritik an Seehofers Islamaussage. Dazu auch unser Kommentar. Außerdem neue Vorwürfe aus Moskau und London im Fall Skripal. Massenflucht in Syrien nach Angriffen im Süden und Norden des Landes. Bayern hat einen neuen Ministerpräsidenten. Und die deutschen Herren freuen sich über die erste Medaille bei den Paralympics in Südkorea. Im Studio ist Nils Kinkel. Einen schönen guten Abend. Gehört der Islam zu Deutschland? Die Frage ist nicht neu. Wolfgang Schäuble hat sie vor 12 Jahren bei der Islamkonferenz mit Ja beantwortet. Christian Wulff 4 Jahre später auch. Jetzt ist Horst Seehofer Innenminister und beantwortet die Frage mit Nein. Muslime gehörten zwar zu Deutschland, ihre Religion der Islam jedoch nicht. Über die Islamdebatte mit neuen und alten Argumenten berichtet aus Berlin Anja Günther.
Horst Seehofer kann die Aufregung um seine Äußerung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, nicht recht nachvollziehen. Zum einen habe er diese Position schon immer vertreten, sagte der Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzende dem Bayerischen Rundfunk. Deutschland sei nun einmal durch das Christentum geprägt. Zum anderen habe er in seinem Bild-Zeitungsinterview ja auch noch etwas anderes gesagt.
Natürlich haben wir die Toleranz und den Respekt vor anderen Religionsgemeinschaften. Und natürlich, auch das sage ich in dem Interview, gehören die Muslime, die hier lebenden Menschen, die diesen Glauben haben, zu Deutschland.
Die Diskussion, die Seehofer mit seiner Äußerung losgetreten hat, ist nicht neu. Ursprünglicher Auslöser und schon damals umstritten war 2010 diese Feststellung des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Auch Angela Merkel erklärte 2015, Zitat, es ist offenkundig, dass der Islam inzwischen unzweifelhaft zu Deutschland gehört. Ihre Position bekräftigte die Kanzlerin heute und widersprach Seehofer damit klar.
Inzwischen leben 4 Millionen Muslime in Deutschland. Und sie üben hier auch ihre Religion aus und diese Muslime gehören auch zu Deutschland. Und genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland, also auch der Islam.
Den Eindruck, der Bundesinnenminister gehe nun auf Konfrontation zur Kanzlerin, versuchten sowohl Regierungssprecher Steffen Seibert als auch Seehofer selbst zu zerstreuen. Man müsse da schon das ganze Interview lesen, betonte Seibert. Darin gehe es auch um Achtung und Respekt vor anderen Religionsgemeinschaften. Und Seehofer selbst betonte, er setze weiterhin auf den Dialog mit muslimischen Verbänden.
Dass wir und ich persönlich sehr für den Dialog eintrete, für die Islamkonferenz, damit wir hier Gemeinschaft bilden, miteinander leben und nicht nebeneinander her.
SPD, Grüne und Linke finden, dass Seehofer mit seiner Feststellung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, verantwortungslos agiere. Der Bundesinnenminister schade dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und betreibe mit seinem Kurs Wahlkampf für die AfD. Der grünen Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur, selbst Muslim, sagte, Seehofer solle aufhören, alte Stilblüten zu kommentieren.
Das Zentrale ist, dass die Leute sich an Recht und Gesetz halten. Dafür ist der Verfassungsminister Seehofer zuständig und nicht, welche Identität welchen Vorrang vor welcher hat.
Anders sieht das die AfD. Der Bundestagsabgeordnete Albrecht Glaser erklärte, die Ansicht, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, sei fundamental richtig.
Weil da geht es um kulturelle Differenzen, die nicht überbrückbar sind. Die hält ein Land nicht aus.
Zustimmung erhielt Seehofer auch von vielen seiner CSU-Parteikollegen. In der CDU wiederum erntete der Minister überwiegend Kritik. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Wiedmann-Mautz von der CDU sagte, so leiste Seehofer keinen Beitrag zur Lösung der Herausforderungen, vor denen Deutschland stehe. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, nannte Seehofers Timing falsch. In Zeiten, in denen in Deutschland Moscheen angezündet würden, sei die Äußerung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, in jedem Fall etwas unglücklich.
Aus Berlin Anja Günther. Die neue, alte Islamdebatte kommentiert jetzt Marcel Heberlein.
Worum geht es Horst Seehofer? Seine Aussagen sind alt. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das sagt seine eigene Partei schon seit 2010, seit Christian Wulff die Debatte darüber losgetreten hat. Dass Seehofer das Thema jetzt zum 1000. Mal aufwärmt, zeigt, wie öde einfallslos er ist beim politischen Wettstreit mit der AfD. Denn seine Aussagen sind vor allem Taktik. Seehofer hofft offenbar, dass er mit ein bisschen Anti-Islam-Rhetorik Wähler von der AfD zu seiner CSU zurückholen kann. Im Herbst ist ja Landtagswahl in Bayern. Aber diese Aussagen werden ihm nichts bringen, denn wer wirklich tiefe Angst hat vor dem Islam, der wählt eh die AfD. Seehofers Abwägung, der Islam gehört nicht dazu, die Muslime aber schon, dieser Kurs wird den allermeisten Rechtswählern sowieso zu weich sein. Im Gegenteil, dadurch, dass er das Islamthema pusht, macht Seehofer noch Wahlwerbung für die AfD. Seehofers Aussagen sind aber vor allem Blödsinn. Er sagt im Interview, dass wir natürlich nicht aus falscher Rücksicht auf Muslime christliche Rituale und Traditionen aufgeben. Den freien Sonntag und kirchliche Feiertage wie Ostern und Weihnachten nennt er da. Hat das irgendjemand gefordert, die aufzugeben? Habe ich da was verpasst? Weil Horst Seehofer aber so tut, als ob, baut er selber mit am rechten Mythos von der Islamisierung des Abendlands. Die kommen hierher und wollen uns unser Weihnachten wegnehmen. Was für ein Schwachsinn. Meine eigenen Traditionen und Rituale verlieren doch nicht an Wert, nur weil jemand anders andere hat. Seehofers Aussagen sind traurig, weil sie darauf hindeuten, dass sein Heimatbegriff ein ausgrenzend deutschtümelnder ist. Wenn er wirklich gegenseitiges Verständnis will, wie er sagt, wenn er will, dass Menschen miteinander sprechen, statt sich vor lauter Angst vor dem irgendwie anderen in die Hose zu machen, dann sollte Horst Seehofer aufhören, von die und wir zu sprechen und eine positive Vision von Heimat präsentieren, an die alle Menschen in Deutschland andocken können.
Ein Kommentar von Marcel Heberlein im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach dem Attentat auf den russischen Ex-Spion Sergei Skripal gibt es auch rund 2 Wochen danach mehr Fragen als Antworten. In der Welt der Geheimdienste ist die Spurensuche eben etwas komplizierter. Die Ermittler haben offenbar einen Hinweis gefunden, wie das Gift nach Großbritannien gekommen ist. Vermutlich in Moskau versteckt im Koffer von Skripals Tochter Julia, bevor sie sich dann auf den Weg zu ihrem Vater gemacht hat. Stefanie Pieper aus London über die Vorwürfe und die politischen Konsequenzen.
Boris Johnson geht jetzt noch einen Schritt weiter als seine Premierministerin Theresa May. Die britische Regierung hege keinen Groll gegen das russische Volk, sagte der Außenminister, befinde sich aber in einer Auseinandersetzung mit dem Kreml von Staatschef Wladimir Putin. Wir denken, so Johnson wörtlich, dass es mit überwältigender Wahrscheinlichkeit seine Entscheidung war, den Einsatz von Nervengift auf den Straßen Großbritanniens, auf den Straßen Europas anzuordnen, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg.
And we think it overwhelmingly likely that it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK, on the streets of Europe for the first time since the Second World War.
Schützenhilfe erhielt der britische Außenminister von seinem polnischen Amtskollegen Jacek Czaputowicz, der heute in London zu Besuch war. Nach seinen Worten ist auch die Regierung in Warschau sicher, dass der russische Staat involviert war in diesen Anschlag.
As far as our assessment of the situation, we are sure that it is Russian state which is involved in this attempt.
Weiter unklar ist, wie, wo und in welcher Form dem Ex-Spion Sergei Skripal das Nervengift verabreicht wurde. Der Daily Telegraph schreibt heute, ohne Angabe einer Quelle, dass das Gift im Gepäck seiner Tochter Julia verborgen gewesen sein könnte, womöglich in der Kleidung, einem Kosmetikartikel oder einem Geschenk für den Vater. Im Fall Skripal stehen die westlichen Verbündeten an der Seite Londons. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte heute im BBC-Radio, Moskau habe die Einigkeit und die Entschlossenheit der britischen Alliierten unterschätzt. Er unterstützte auch die von May verhängten Sanktionen. Russland müsse das klare Signal empfangen, so Stoltenberg, dass sein Verhalten Konsequenzen habe.
It is important that Russia gets a clear signal that it has consequences, costs to behave the way they behave.
Der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag sagte Großbritannien inzwischen zu, eine Probe des in Salisbury gefundenen Nervengifts zur Verfügung zu stellen. Britischen Experten zufolge handelt es sich bei dem Kampfstoff um Novichok aus früherer sowjetischer Militärproduktion, was Russland zurückweist.
Stefanie Pieper aus London über die Sicht des Westens. Russland weist die Vorwürfe also weiter zurück. Am Sonntag stellt sich Putin als Präsident zur Wiederwahl. Solange keine Beweise vorliegen, wird er persönlich wohl auch zum Thema schweigen. Aus Moskau, Hermann Krause.
Die Reaktion auf die Äußerung des britischen Außenministers ließ nicht lange auf sich warten. Der Sprecher Putins, Dmitri Peskow, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur TASS, alle Bezichtigungen und Verweise auf den russischen Präsidenten seien schockierend. Dies sei ein unverzeihliches diplomatisches Verhalten. Noch gestern hatte der russische Außenminister Sergei Lavrov die britischen Politiker aufgefordert, Formen des politischen Anstandes zu wahren. Dass Boris Johnson die Vorwürfe gegen Putin aus einem Zitat ableitet, das auch noch verfälscht von ihm wiedergegeben wurde und mehrere Jahre alt ist, nennt der Sprecher des Präsidenten ein diplomatisches Vergehen. Putin selbst hatte sich bisher nicht zu der gesamten Skripal-Affäre geäußert. Offen ist auch die Frage, wann und wie Russland auf die Ausweisung ihrer Diplomaten aus Großbritannien reagieren wird. Natürlich werden wir ausweisen, hatte Sergej Lavrov am Vormittag erklärt, aber offen gelassen, wann und wie viele britische Diplomaten Russland verlassen werden müssen. Wenn Herr Skripal, und das hoffe ich, wieder gesund wird, sollte man ihn als Betroffenen befragen. Er kann doch bestimmt einiges zu dieser Tragödie sagen. Dies aber ist eher unwahrscheinlich. Die Ärzte gehen davon aus, dass sich der Zustand von Sergej Skripal und seiner Tochter Julia nicht verbessern, sondern eher verschlechtern wird. Der Kampfstoff Novichok wird schleichend, die Vergiftung gilt als kaum heilbar. Im russischen Wahlkampf spielte das gesamte Thema bisher so gut wie keine Rolle. So trat Wladimir Putin gestern vor mehreren tausenden Jugendlichen, die ihm zujubelten, in Moskau auf. Das Land ist daran interessiert, dass jeder von euch erfolgreich ist, unsere Heimat. Das von uns allen geliebte Russland wartet auf euch, dass ihr eure Wünsche erfüllt. Wir sind stolz darauf und wir sichern unsere Zukunft. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich danke euch. Am Nachmittag wurde dann bekannt, dass nun seinerseits das russische Ermittlungskomitee Anklage wegen eines Mordversuches auf die russische Bürgerin Julia Skripal einleitet. Anscheinend hat ihr Vater, der Doppelagent Sergej Skripal, doch nicht mehr die russische Staatsbürgerschaft, wie zuerst vermutet. Nach wie vor wird von Russland beklagt, dass die britischen Behörden nach wie vor nicht kooperieren. So sagte der russische Botschafter Alexander Jakowenko in London. Wir haben bisher keine Antworten auf unsere Fragen bekommen und man sagt uns irgendwie, ihr werdet auch keine Antworten bekommen. Wir haben bisher nicht einmal ein Foto von Herrn Skripal und seiner Tochter gesehen. Das ganze Vorgehen ist eine Verletzung internationalen Rechts, der Wiener Konvention. Doch die Briten erlauben sich öfter, in diesem sozusagen kolonialen Stil zu handeln. Das Ganze droht sich zu einer weiteren internationalen schweren Krise auszuweiten. Entscheidend wird nun sein, wie die russische und auch die britische Seite in absehbarer Zeit agieren.
Hermann Krause über den Fall Skripal. Russland schaut auch weiter mit großem Interesse nach Syrien. In der Nähe von Damaskus unterstützt die russische Armee das Assad-Regime und fliegt gemeinsam Luftangriffe in der Region Ostghuta. Die syrische Armee fordert deshalb heute die Zivilisten in der umkämpften Region auf, zu fliehen. Auch im Norden des Landes wird gekämpft. Hier kämpft die türkische Armee und hier gibt es auch einen Aufruf. Er gilt allerdings den kurdischen Rebellen. Carsten Kühntop berichtet.
Kommt, ergebt euch, auf euch wartet eine ruhige und friedliche Zukunft in Afrin. Das steht auf Flugblättern, die die türkische Armee nach eigenen Angaben heute über der nordsyrischen Stadt abwarf. Adressat, die Kämpfer der kurdischen YPG, aus Sicht der Türken Terroristen. Gemeinsam mit verbündeten syrischen Milizionären griff die türkische Armee immer wieder an, vom Boden und aus der Luft. Bis zum Nachmittag kamen mindestens 18 Zivilisten in Afrin ums Leben, so die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Gestern hatten etwa 30.000 Menschen die Stadt verlassen, um den Angriffen zu entkommen. Heute machten sich weitere 2.500 auf den Weg. Wegen des heftigen Bombardements seien sie aus Afrin geflohen, unter schwierigen Bedingungen, berichtet ein Kurde. Nun irrten sie in der Region umher. Völlig aufgelöst eine Frau, die in einem oppositionsnahen Fernsehsender sprach. Angriffe. Das Haus meines Bruders ist bombardiert worden. Einer ist gestorben, ein anderer wurde verletzt. Wir wissen nicht, wo er jetzt ist. Wir kommen aus dem Gebiet Mahmoudia in Afrin. Heftigen Beschuss erlebte erneut auch Ostghuta bei Damaskus. Die syrische und die russische Luftwaffe flogen immer wieder Angriffe auf das Rebellengebiet. Laut der Beobachtungsstelle setzten sie dabei auch Streumunition und Brandwaffen ein. Bis zum Nachmittag seien mindestens 57 Menschen ums Leben gekommen. In einigen Teilen des Gebiets soll es heute Straßenkämpfe zwischen Aufständischen und Armeesoldaten gegeben haben. Gestern hatten schätzungsweise 20.000 Menschen Ostghuta verlassen und waren auf die Regierungsseite gelaufen. Heute sollen es im Laufe des Tages weitere 4.000 gewesen sein. Doch Wael Elwan sagte einem Sender, an eine Kapitulation sei nicht zu denken. Elwan gehört der sogenannten Brigade des Barmherzigen an, der zweitstärksten bewaffneten Gruppe in Ostghuta.
Alle Milizen haben erklärt, sie lehnen jede Option einer Evakuierung der Milizionäre oder der Zivilisten ab. Die Milizen sind bereit, die UN-Resolution 2401 für eine Waffenruhe umzusetzen. Ansonsten haben wir nichts anderes zu verhandeln. Die Brigade des Barmherzigen und die stärkste Miliz in Ostguta, die Armee des Islam, sind salafistisch bzw. islamistisch orientiert und gelten als vergleichsweise moderat. Die Armee hat sich in der Vergangenheit für Verhandlungen mit der syrischen Regierung ausgesprochen. Die Brigade wird von Russland nicht als Terrororganisation gesehen. Bei anderen Gruppen in Ostguta kämpfen auch Dschihadisten, die Verbindungen zu Al-Qaida haben.
Carsten Kühntop hat die Lage in Syrien zusammengefasst im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die SPD versucht weiter den Spagat in der Bundesregierung gestalten, im Ausland verhandeln und gleichzeitig die Partei zu erneuern. Das gelingt aber nur, wenn die Köpfe an der Spitze der Partei auch wirklich unabhängig sind. So sieht es zumindest die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange. Sie will neue Parteichefin werden, weil sie Andrea Nahles nicht zutraut, gleichzeitig die Fraktion und die Partei zu führen. Deshalb hat Simone Lange heute ihre Kandidatur als SPD-Chefin eingereicht.
Ich gehöre zu denjenigen, die in den letzten Monaten mit ihrer SPD nicht ganz glücklich gewesen sind und auch nicht mehr nachvollziehen konnten, warum der Bundesvorstand welche Entscheidung getroffen hat.
Besonders hat sie gestört, dass Andrea Nahles neben dem Fraktionsvorsitz auch den Chefposten in der Partei übernehmen sollte. Sie hatte den Eindruck, dass der Vorstand die innerparteiliche Demokratie nicht mehr ernst nehme. Lange erzählt, dass sie vor 15 Jahren in die SPD eingetreten ist.
Nicht wegen der Politik Gerhard Schröders, sondern trotz der Politik Gerhard Schröders. Und ich habe all die Zeit in der SPD auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die Agenda-Politik für den falschen Weg gehalten habe.
Und das findet sie heute immer noch. Die Partei habe seitdem viel an Zuspruch verloren, beklagt sie. Man habe insbesondere im Rahmen der Agenda-Politik die Menschen ein Stück weit im Stich gelassen.
Und deswegen habe ich, und das wiederhole ich heute auch, tatsächlich vor, wenn ich Bundesvorsitzende werde, mich für gemachte Fehler auch bei den Menschen zu entschuldigen.
Ihr Ziel ist es, der SPD das Profil einer sozialen Fortschrittspartei zu geben. Sie strebt eine Reform der Sozialgesetze an. Es müsse ein Grundrecht auf eine armutsfeste Grundausstattung geben, sagt sie. Ganz grundsätzlich stellt sich für Lange die Frage, wie die Sozialdemokratie wieder glaubwürdig werden kann. Die Menschen glaubten der SPD nicht mehr. Sie werde oft gefragt, was bei ihr anders sei als bei Andrea Nahles. Dazu sagt sie:
Ich bin frei. Ich bin frei von Ämtern in der Partei. Ich bin hauptberuflich Oberbürgermeisterin, das ist eine Verwaltungsleitung, aber ich habe keine Ämter in der Partei und könnte somit der SPD tatsächlich einen eigenen Kopf und ein eigenes Profil verleihen.
Gefragt nach Kontakten zum SPD-Vorstand erzählt die 41-Jährige, dass Nahles sie vor 2 Tagen angerufen habe und sie sich mal treffen wollten. Aber darüber hinaus gibt es keine Kontakte, auch nicht zu ihrem Landesverband Schleswig-Holstein. An den nächsten Wochenenden will Simone Lange durchs Land touren und SPD-Ortsverbände besuchen, die sie eingeladen haben. Sozusagen im Alleingang möchte eine Oberbürgermeisterin aus dem hohen Norden Vorsitzende der SPD werden und die Partei erneuern.
Thorsten Huhn über die Bewerbung von Simone Lange aus Flensburg als SPD-Chefin. Endlich ist er am Ziel. Markus Söder ist Ministerpräsident von Bayern. Nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl hatte die Mehrheit der Partei Horst Seehofer zum Rücktritt bewegt. Der schmutzige Machtkampf zwischen Söder und Seehofer ist schon wieder vergessen. Heute präsentierte sich die CSU im Landtag harmonisch und der neue Ministerpräsident zeigte sich ganz versöhnlich nach der Wahl. Aus München, Arne Wilsdorf.
Markus Söder will die Probleme der Menschen lösen. Jetzt heiße es machen und kümmern und nicht nur darüber reden, sondern handeln und entscheiden. Der 51-jährige Nürnberger, der sich als Maurersohn über Jurastudium, JU-Chef, CSU-Generalsekretär und 3 Ministerämter zielstrebig auf seinen Posten vorbereitet hat, dachte auch an seine Eltern.
Mir persönlich war es nicht in die Wiege gelegt, heute hier zu stehen, wie vielen hier im Hosenhaus. Meine verstorbenen Eltern waren Handwerker. Sie wären sicher heute gern dabei gewesen. Sie hätten aber auch mir gesagt: Bub, mach das Beste draus.
Der für seinen Ehrgeiz bekannte Söder machte aber auch klar:
Natürlich will ich ein Ministerpräsident für alle Bürger Bayerns sein. Aber auch einer, der authentisch bleibt, mit Haltung und mit Meinung.
Die bayerische Opposition verstand das durchaus als Drohung. Natascha Kohnen, Die bayerische SPD-Chefin und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst ermahnte Markus Söder deshalb, im Kampf gegen die AfD nicht zu überziehen.
Wir haben es immer wieder mit Themen zu tun, bei denen es Ängste und Vorurteile in der Bevölkerung gibt. Diese Ängste und Vorurteile kann man als Politiker verstärken und die Menschen gegeneinander ausspielen. Oder man kann die Debatte versachlichen und Vorurteile ausräumen. Ein guter Ministerpräsident widersteht der Versuchung des Populismus. Er baut Vorurteile ab, statt sie zu verstärken.
Söders Vorgänger, der jetzige Bundesinnenminister Horst Seehofer, geht von einer guten Zusammenarbeit mit Markus Söder aus und wünscht ihm
einfach, dass ihm alles gut gelingt. Das braucht man in diesem verantwortungsvollen Amt. Und jetzt bin ich in einem neuen Abschnitt. Und es beginnt heute eine neue Zeit. Und es besteht für Groll und ähnliches Ding überhaupt kein Anlass. Es ist so. Können sich alle nicht vorstellen, aber es ist so.
Bis nächsten Mittwoch will Söder die Minister und Staatssekretäre für sein Kabinett zusammenstellen. Dann wird er noch weniger Zeit für seine Familie in Nürnberg haben.
Arne Wilsdorf über den neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Kanzlerin und Vizekanzler. Angela Merkel und Olaf Scholz, beide in Paris, nicht in Berlin. Es gibt also viel zu besprechen für die neue Bundesregierung. Nächste Woche ist nämlich bereits EU-Gipfel. Deutschland und Frankreich wollen ja gemeinsam die Integration Europas voranbringen. Allerdings haben Macron und Merkel unterschiedliche Vorstellungen, wie stark die Eurozone tatsächlich reformiert werden soll. Weiteres Thema ist vermutlich der Handelsstreit mit Washington heute Abend. Wie gesagt, Finanzminister Olaf Scholz, der ist schon in Paris. Marcel Wagner berichtet.
Seit Monaten wartet die französische Regierung auf handlungsfähige Ansprechpartner auf der deutschen Seite. Jetzt endlich ist es soweit, doch dass nun alles ganz schnell gehen würde, damit hatte wohl auch in Paris niemand gerechnet. Ursprünglich wollten beide Länder schon beim EU-Gipfel in der kommenden Woche gemeinsame Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Eurozone machen. Davon war beim Treffen der beiden Finanzminister heute keine Rede mehr. Allerdings kündigte Bruno Le Maire an, dass Deutschland und Frankreich nun vor dem Europarat im Juni einen gemeinsamen Plan für die Eurozone vorlegen wollen. Wie der genau aussehen könnte, darüber gab es allerdings beim Treffen in Paris keine konkreten Auskünfte. Olaf Scholz dankte lediglich für die bereits seit Monaten vorliegenden Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Deutschland werde nach und nach darauf antworten.
Und inzwischen ist auch Angela Merkel in Paris eingetroffen, hat eine Pressekonferenz gegeben und heute Abend stehen also wichtige Gespräche an. 3 Leichenfunde in Hille, Ostwestfalen, 2 benachbarte Bauernhöfe und ein Tatverdächtiger, der schweigt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Vormittag über den Stand der Ermittlungen informiert. Von dem tatverdächtigen Mann, der in Bayern in U-Haft sitzt, hatte die Polizei bislang nur ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Darauf war er zu sehen, wie er mit Pistole und einer Flasche Bier an einem Kombi lehnt. Was könnte das Motiv sein und wer sind die Opfer? Einzelheiten von Tim Belke.
Bei den beiden Leichen, die am Mittwoch im ostwestfälischen Hille gefunden wurden, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die beiden Vermissten. Das sagte Polizeisprecherin Katrin Landwehrmeier am Mittag.
Die Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld geht aufgrund von körperlichen Merkmalen davon aus, dass es sich bei den beiden Toten um den 65-Jährigen und den 71-Jährigen handelt. Ein DNA-Abgleich wird dann in den nächsten Tagen Gewissheit geben.
Sie seien aufgrund von erheblichen Gewaltanwendungen gestorben, so die Polizei. Die beiden Männer waren seit Monaten verschwunden. Der 65-Jährige hatte als Hilfsarbeiter auf dem Hof des mutmaßlichen Täters Jörg W. gelebt, bevor er verschwand. Der 71-Jährige war ein Nachbar von Jörg W. Auf seinem Grundstück war vor einer Woche bereits das erste Opfer gefunden worden, ein 30-jähriger Mann aus Niedersachsen. Der 51-jährige mutmaßliche Täter war am vergangenen Wochenende festgenommen worden und hat bereits gestanden, das erste Opfer mit einem Hammer erschlagen zu haben. Ob auch die beiden jetzt obduzierten Leichen auf ähnliche Weise getötet wurden, will die Polizei nicht sagen.
Einzelheiten zu den Gewaltanwendungen können wir bislang nicht machen, da dies Täterwissen darstellt und wir den 51-Jährigen in einer weiteren Vernehmung mit diesen Obduktionsergebnissen erst noch konfrontieren werden.
Dazu muss er allerdings erst von Bayern nach Bielefeld gebracht werden. Wann genau er nach Bielefeld überführt wird, wollte die Polizei heute nicht sagen. Möglicherweise schon heute, spätestens am Montag. Die Vernehmung soll dann auch Näheres zum Motiv des mutmaßlichen Täters ergeben, sagt Polizeisprecherin Landwehrmeier. Möglicherweise sei es um Geld gegangen.
Die Ermittlungen gehen natürlich in alle Richtungen. Im Fokus stehen hier aber auch die Finanzermittlungen. In diesem Zusammenhang könnte es natürlich sein, dass der 51-Jährige die beiden getötet hat, um an deren Rente, an die laufenden Zahlungen ranzukommen und sie deswegen hat verschwinden lassen.
Auch im ersten Mordfall könnte es um Geld gegangen sein. Jörg W. und das Opfer sollen Geschäfte miteinander geplant haben. Im kleinen Örtchen Hille löst die mutmaßliche Mordserie große Bestürzung aus. Der Bürgermeister sprach von einer tiefen Betroffenheit in der Bevölkerung.
Tim Welke berichtete: Ein schwerer Zwischenfall hat sich am Nachmittag im Westjordanland ereignet. Ein Palästinenser raste mit einem Auto in eine Gruppe israelischer Soldaten. Der Mann wurde festgenommen. Benjamin Hammer berichtet.
Nach Angaben der israelischen Armee handelt es sich um einen Terrorangriff. Demnach raste ein Palästinenser in eine Gruppe von israelischen Soldaten. Videoaufnahmen, die nach dem Vorfall gemacht wurden, zeigen ein völlig zerstörtes Auto. Zwei Soldaten wurden nach Angaben von israelischen Medien getötet, zwei weitere verletzt. Der Attentäter wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Angriff ereignete sich in der Nähe einer israelischen Siedlung im Norden des Westjordanlandes. Am Nachmittag kam es im Westjordanland sowie im Gazastreifen zu Ausschreitungen. An mehreren Orten gab es Zusammenstöße zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Soldaten. Palästinenser sprachen von 100 Tagen des Zorns und demonstrierten gegen die Entscheidung des US-Präsidenten im Dezember, Jerusalem als Hauptstadt von Israel anzuerkennen. Radikale palästinensische Gruppen hatten junge Palästinenser aufgefordert, nach dem Freitagsgebet israelische Soldaten sowie israelische Siedler anzugreifen.
Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer. Wir kommen zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nur noch zwei deutsche Clubs stehen im Viertelfinale der Champions League bzw. in der Europa League. Der FC Bayern München trifft dort auf den FC Sevilla, RB Leipzig auf Olympique Marseille. Das hat die Auslosung am Mittag ergeben. Und bei den Paralympics in Südkorea durften sich das erste Mal auch die Herren freuen. Bislang hatten nur die deutschen Damen Medaillen gewonnen. Aus Pyeongchang berichtet Thorsten vom Wege.
Normalerweise heißt es ja Ladies First. Heute mal nicht, weil das, was jetzt kommt, eher selten ist. Martin Fleick und die anderen deutschen Herren waren bei diesen Paralympics schon einige Male bei der Siegerehrung, um den erfolgreichen deutschen Damen zuzujubeln. Und Fleick gestand, zugeschaut und sich über Gold, Silber und Bronze für Deutschland gefreut zu haben, aber trotzdem die Gedanken sein Karussell gefahren.
Jedes Mal guckst du so hoch und denkst du so, es muss doch mal klappen, es muss doch einfach mal, es muss doch irgendwie mal aufs Treppchen klappen.
Heute war Martin Fleick wieder bei der Siegerehrung, aber diesmal nicht zum Zuschauen.
Und heute, dass es ganz nach oben gereicht hat, das ist einfach unglaublich.
Es hat geklappt. Und wie? Fleick flog in der Biathlon-Entscheidung förmlich durch die Loipe, zielte schnell und genau und gewann Gold. Es ist die erste deutsche Medaille für einen Para-Wintersportler made in Germany seit 2010. Und deshalb dürfen sich die Herren der Schöpfung ausnahmsweise auch mal vordrängeln. Wenngleich nach so langer Pause dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, bis man begriffen hat, was passiert ist.
Ich lebe hier gerade meinen Traum und so fühlt es sich auch noch an, ja, wie ein Traum eigentlich, noch gar nicht. Echt, mir fehlen die Worte. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Perfektes Rennen.
Genau die zwei Worte trafen's. Die Pause zwischen der letzten Männerplakette und dem Goldtriumph von Fleick war übrigens nicht nur 8 Jahre, sondern auch 28 Medaillen lang. Denn seit Vancouver 2010 hatte ausschließlich das paralympisch eindeutig starke Geschlecht, also die Frauen, für Podestplätze gesorgt. Medaille Nummer 28 in der medaillenlosen Herrenära scheffelte wieder einmal Andrea Eskau. Der Unterschied zu Martin Fleick? Für Eskau war es die 4. Plakette in Pyeongchang, die 13. in ihrer Laufbahn. Da bricht sich der Jubel nur mäßig Bahn.
So viele Wettkämpfe und wenig Zeit zur Regeneration. Und denkt man nicht nach, da würde man es auch schon so Revue passieren lassen. Wir müssen ja die Spannung hochhalten. Es kommen ja noch 2 Bewerbe.
Vielleicht wird man ja tatsächlich etwas relaxter, wenn man so viel Erfahrung hat. Clara Klug muss da wohl noch ein Weilchen warten. Für die Münchnerin sind es die ersten Spiele und heute gab es schon die 2. Medaille. Die hing aber am seidenen Faden.
Ich war in der ersten Runde kurz davor, alles hinzuschmeißen und zu sagen, heute ist nicht mein Tag. Heute war doch mein Tag, aber es war ein elendiger Kampf.
Am Ende sprang Bronze heraus und als Clara, die im Ziel völlig erschöpft in den Schnee gesunken war, widersprechen konnte, da platzte der ganze Stolz über ihre Bronzemedaille einfach so aus ihr heraus.
Ich bin unglaublich stolz auf den Martin, dass er mich so durchgebracht hat. Und ich bin unglaublich stolz auf mich selber, dass ich nicht aufgegeben habe.
Martin ist übrigens ihr Trainer und Begleitläufer Martin Hertel. Und dem gebührt ein ziemliches Stück an diesem Erfolg. Klug und Hertel sorgten übrigens für den 15. Podestplatz für die Deutschen bei diesen Spielen. Damit hat man schon jetzt die Bilanz von Sochi erreicht. Leider konnten Steffen Lehmke und Nico Messinger das Gesamtresultat nicht noch weiter aufhübschen. Zu viele Fehler am Schießstand verhinderten eine bessere Platzierung.
Am Wochenende gehen die Paralympics in Südkorea zu Ende. Thorsten vom Wege war das aus Pyeongchang. Und das war auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend wünscht Nils Kinkel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.